Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien. Durch die Sendung führt sie Martin Burger.
Dr. Richard Gravener, Vorstand der Universitätsklinik für Physikalische Medizin. Wir sitzen hier in Ihrem Büro zusammen an einem Montag, dem 24. Juni. Ich noch ganz im Bann der Gruppenphase der Fußball-EM. Spannende Spiele, großartige Tore. Die eine oder andere Slapstick-Einlage war auch dabei. Jedenfalls hoher Unterhaltungswert und ich freue mich schon auf die nächsten Runden. Wie gefällt Ihnen die Euro bisher?
Ja, mir gefällt sie sehr gut, muss ich sagen. In meinem Herzen oder in meiner Brust schlagen eigentlich zwei Herzen, das für Italien und das für Österreich. In beiden Fällen habe ich große Hoffnung nach dem letzten Zuschauen fast mehr für Österreich.
Was die Zuschauer nicht wissen, was ich jetzt im Vorgespräch erfahren habe, Herr Dr. Gravener war selber ein talentierter Fußballer und wir könnten hier eigentlich ein bisschen beginnen, über die Mannschaftszusammensetzung zu sprechen, über fußballerische Aspekte, aber das ist natürlich nicht der Grund, warum wir hier zusammengekommen sind. Aber trotzdem erzählen Sie uns ein bisschen über Ihren fußballerischen Hintergrund.
Ja, ich habe selber Fußball gespielt, war Mitte-Mittelfeldspieler. Das passt auch ganz gut zu meiner Größe und vielleicht auch zur Dynamik, die ich mir bis ins mittlere bis hohe Alter jetzt erhalten habe. Aber mir hat es dann letzten Endes knapp zu diesem Zeitpunkt hin, wo es dann darauf ankommt, ein bisschen an Disziplin gefehlt. Deswegen habe ich dann Medizin studiert und bin jetzt in einem Feld gelandet, namentlich der physikalischen Medizin, aber auch der Schmerzmedizin, wo man Sport einerseits für Sportlerinnen und Sportler, aber vor allem auch für Kranke einsetzen kann. Doch das macht viel Freude.
Mhm. Also Typ Roman Mählich.
Ja, in diese Richtung.
Wir werfen einen Blick auf, also wenn man als Mediziner ein Fußballmatch anschaut, schaut man wahrscheinlich immer auch mit einem halben Auge auf die Verletzungen. Und da war auch bei den bisherigen Matches einiges Heftiges dabei. Gestern eine schwere Gesichtsverletzung bei einem ungarischen Spieler. Der Nasenbeinbruch von Mbappé, auch nicht alltäglich und schon etwas gewöhnlicher, sage ich einmal, Muskelfaserverletzungen auch beim Österreicher Trauner. Ich nehme an, Sie schauen sich das aus professionellem Interesse schon einmal genau an, wenn ein Spieler sich da am Rasen wälzt.
Ja, man schaut sich es natürlich an. Man sieht auch, dass sozusagen die Dynamik zugenommen hat. Ja, also man muss sagen, es geht alles viel schneller. Die Leute laufen im wahrsten Sinne des Wortes am Limit. Sie laufen so 30 bis 35 Stundenkilometer an Höchstgeschwindigkeiten, bewegen sich in einer Stop-and-Go-Sportart, haben eine Kontaktsportart. Wenn es schnell geht, kommt es da halt auch oft oder öfters als früher zu Kontakten, die wehtun können und auch Verletzungen nach sich ziehen können. Ja, und man muss auch sagen, sie laufen heute nicht so wie früher 6, 7 Kilometer, sondern 10, 11 Kilometer ungefähr in einem Spiel, was zu Ermüdungen führt oder zur Erschöpfung am Schluss. Und auch im Rahmen dieser Phasen passieren eher Verletzungen, also wo letzten Endes unsere Strukturen an ihre Grenzen kommen.
Was optisch auffällt, wir haben es auch im Vorgespräch kurz abgehandelt, Fußballer aus der berühmten 78er-Generation schauen zumindest optisch aus wie die Hälfte von den Spielern, die wir heute am Rasen sehen. Inwieweit schützt diese auftrainierte Muskulatur auch?
Ja, früher haben die Fußballer in erster Linie Fußball spielen müssen können, ja, kicken können. Die sogenannten Bautkicker haben sich dann noch am Feld durchgesetzt, wenn sie einfach nur technisch besser waren und ein bisschen ein Gefühl gehabt haben für Taktik und ein bisschen laufen haben können. Ja. Heute ist es eben so, dass gerade die technischen Fähigkeiten eigentlich breit vorhanden sind und auch sein sollten beim Stoppen der Italiener. Im letzten Spiel habe ich das Gefühl nicht gehabt, ja, aber dass man die technisch beinahe großteils perfekt sind, sodass man eigentlich nur mehr über die Körperlichkeit realisieren kann. Also das sind heute, im wahrsten Sinne des Wortes, balltechnisch versierte Kampfmaschinen. Ja. Wie gesagt, mehr Dynamik, es geht alles viel schneller, es geht um viel mehr. 78 haben die Top-Profis gut verdient, heute verdient man bis in die unteren Ligen Geld mit Fußball. Also es darf einen nicht wundern, dass es da einfach zu Verletzungen kommen kann. Zum Beispiel, wenn ich zu einem Kopfball aufsteige und nicht weiß, ob ich da sozusagen oder eigentlich annehmen muss, ich werde mit einem Kopf oder mit einem Ellbogen oder mit einer Faust konfrontiert, brauche ich natürlich eine entsprechende Substanz, dass ich mich das überhaupt traue. Wenn ich runterkomme und lande, kann es passieren, dass ich eine Bänderverletzung, was auch immer, dass ich umknipp, eine Bänderverletzung im Sprunggelenk habe oder klassisch auch sogar eine entsprechende Kreuzbandruptur bekommen kann. Also das sind halt Dinge, das wissen die Leute. Fairplay ist natürlich angesagt, man hört es auch vorher immer und bis zu den niedrigsten liegen, aber wenn es um so viel geht, wird oft auf Fairplay verzichtet und manchmal auch auf die Vernunft, dass man noch nicht ganz gesunde Spieler und auch Spielerinnen, man muss ja auch sagen, es spielen auch Frauen heute sehr erfolgreich Fußball, auch die Österreicherinnen, zu früh aufs Feld schickt. Ja. Wobei ich glaube, das zu früh aufs Feld schicken ist eher ein paar Jahre sozusagen von mir aus, ein Jahrzehnt zurück. Mittlerweile hat man so gut aufgestellte Kader, zumindest in den Top-Vereinsmannschaften in den Ligen und auch natürlich in den Nationalmannschaften, dass man sich quasi erlauben kann, dass man Top- und Führungsspieler und Spielerinnen natürlich regenerieren, rehabilitieren kann und erst dann wieder aufs Feld schickt, wann sie wirklich wettkampffähig sind. Also sogenannte Return to Competition, diese Zeit sollte abgewartet werden.
Da ist der österreichische Kader ein gutes Beispiel dafür. Was haben wir vor einem halben Jahr gejammert und schon quasi im Vorfeld quasi das frühzeitige Ausscheiden beklagt, der Österreicher nach der Verletzung von David Alaba. Es ist anders gekommen. Es sind im Vorfeld der Europameisterschaft etliche Spieler ausgefallen mit Kreuzbandrissen. Jetzt bei der Endrunde Gott sei Dank noch keiner. Die Verletzung, die in etwa ein halbes Jahr oder vielleicht bei Leroy Sané waren es, glaube ich, über 200 Tage, um das auszuheilen, wurde medial zumindest als Wettlauf gegen die Zeit inszeniert. Gab es jemals eine Chance, dass er tatsächlich auflaufen kann in Deutschland?
Also eine Chance, wenn man so will. Ja, sind die minimalste Chance sind, wenn man so will, 6 Monate, aber dann ist es nicht sinnvoll. Ja. Du hast zunächst, wenn man so will, wenn man so eine Pyramide oder ein Dreieck sieht, unten Return to Activities, dann Return to Sports, dann Return to Play. Wenn ich mittrainiere, ohne Wettkampfspiele, sportartspezifisches Training mache und am Schluss Return to Competition. Und da sind wir eher so bei den Top-Sportlerinnen und Sportlern bei 7 bis 9 Monaten, beim Freizeitsportler überhaupt bei 12 Monaten. Warum? Wenn ich als Fußballer mich wieder David Alaba verletze, werde ich sofort diagnostiziert. Ich werde rausgetragen auf einer Trage, kommt ein Masseur, ein Physiotherapeut, der meistens ein Teamarzt, eine Teamärztin schaut sich das an, sagt, es gibt einfache Tests bei einer Kreuzbandverletzung, eine Schublade zum Beispiel, der hat eine Kreuzbandverletzung, es geht sofort in eine spezialisierte Klinik, dort wird noch eine Bildgebung gemacht, eine MRT klassischerweise, und dann wird die Operation geplant und umgesetzt. Damit bin ich sozusagen schon am Start meiner Rehabilitation. Ich warte einmal ab. Es beginnen dann Rehabilitationsphasen. Man spricht von einer phasengerechten Rehabilitation. Das hängt mit der Belastbarkeit der Strukturen ab, die langsam zunimmt. Wundheilung und langsames Zunehmen dieser Belastbarkeit dieser Strukturen. Und hier kann man nur wenig beschleunigen. Das ist ein naturgegebener Verlauf. Auch wenn Ihnen wer sagt, wenn ich Sie operiere, sind Sie schneller fit. Das stimmt nicht. Da muss man das auch sozusagen darauf sein Augenmerk legen in der Belastung, eben aufgrund der zunächst nicht vorhandenen, dann geringen und zunehmend stärker werdenden Belastbarkeit der Strukturen, aber auch mit den Maßnahmen, die man setzt. Wenn ich jetzt ein Fußballer bin und ein Profifußballer bin, kann ich mich voll auf meine Rehabilitation konzentrieren, habe praktisch jeden Tag Zeit, kann 10 und mehr physiotherapeutische und später dann auch vor allem auch sportwissenschaftlich angeleitete Trainingseinheiten umsetzen. Zunächst geht es um Beweglichkeit, Sensomotorik, früher sprach man von Propriozeption, also Balance etc. Aber mehr und mehr dann im Zuge dieses phasenhaften Verlaufes kommt zum Aufbau der Kraft. Ja, also Kraftausdauer, wenn man so will, wenn man das noch sagt, Maximalkraft und Schnellkraft und auch sozusagen die Kraftentwicklung, das Aufstellen dieser Kraft, weil diese Kraft brauche ich dann wieder dieser umgebenden Muskulatur, um das Kniegelenk zu stabilisieren. Letzten Endes hinkt die Maximalkraft, also letzten Endes, wenn ich 100% der Maximalkraft habe, hinkt die schnelle Entwicklung dieser Maximalkraft etwas hinterher und das ist der Gap zwischen den 6 Monaten bis zu den 7 bis 9 Monaten, was ich gemeint habe. Das ist dann vernünftiger, weil Was man ihm auch sozusagen vor Augen haben sollte, Manzi, dieser Spieler, und man spricht da schon so von 20-25%, Manzi setzt es geringer an, aber wir sind in diesem Bereich, leiden sogenannte Rehrupturen. Das heißt, das Kreuzband, das vorher Verletzte, reißt wieder. Das ist dann eine ungünstigere Situation in weiterer Folge zu behandeln. Deswegen sollte man unbedingt auf die Reha achten, sinnvoll wirklich rund um die Uhr für seine Rehabilitation da sein. Und was ganz wichtig ist, sehr, sehr früh schon mit einer Art Traumabewältigung, also mit psychomentalen Dingen, die die Angst sozusagen vor einer Rehruptur oder von einer erneuten Verletzung nehmen, beginnen. Es gibt da einige mentale Techniken, muss man sagen, die wie einfachste Atemtechniken, Konzentrations-, Fokussierungstechnik, aber Biofeedback, wo man direkt konfrontiert wird, kann einem auch zeigen, schau, wie geht's mir dabei, wenn ich über sowas spreche. Ja? Es gibt natürlich auch entsprechende Scores und Fragebögen, aber es ist sehr häufig ganz gut, wenn der Spieler die Spielerin sieht, wie sie in dieser Situation geht, weil dann kann man wieder mit anderen Techniken, nämlich wie man das adäquat verarbeitet, das ist psychologisch, psychotherapeutische Skills sind da im Hintergrund, dagegen arbeiten, wenn das noch nicht passt. Also es ist, muss das begleiten. Und die Sportlerin oder Sportler, also wenn es jetzt, sollte erst dann, wenn sie körperlich wieder so weit ist, darauf adäquat sozusagen zu reagieren, psychisch wie körperlich auf einen Wettkampf, in den Wettkampf entlassen werden.
Kann ich es auch übertreiben mit der Reha? Das ist etwas, was man beim Alaba vermutet hat.
Dass er man kann immer zu viel tun. Man muss auch sagen, und das ist das Problem, dass wir ja wissen, dass Training und Sport Pausen braucht. Das heißt, wir wissen alle, das Schlimme ist das Übertraining, sodass man sozusagen körperlich und geistig oder mental dann einbricht und meistens merken es die anderen vor einem. Das kann passieren. Man kann aber auch natürlich die Strukturen, wenn man zu früh mit dem Falschen beginnt, wenn ich zu früh ein zu forciertes Krafttraining mache, kann ich die Strukturen dahingehend so weit schädigen, dass eben die Reha nicht so verläuft, wie sie ideal verlaufen sollte. Man muss sich für die Reha die Zeit nehmen. Man muss die Reha phasengerecht durchlaufen, entsprechend der Belastbarkeit der Strukturen. Und man darf die Spieler, wie immer von Patienten, sind ja in dem Fall dann Patienten, erst dann sozusagen wieder auf den Fußballplatz zum Training lassen, aber auch später speziell in den Wettkampf entlassen, wenn sie mental, aber vor allem körperlich auch dafür gewappnet sind. Und einfache Dinge, die man machen kann, man kann Maximalkrafttests machen mit Kniebeugen, ähnlichen Dingen, aber man kann auch Kraftmessungen an Kraftmessgeräten isometrisch, aber vor allem isokinetisch machen. Mit einer isokinetischen Kraftmessung messen sie Kraftdrehmomente und bis zur Maximalkraft die Zeit davor, das ist die Akzelerationszeit. Und wenn die auf einer Seite, also auf der betroffenen Seite, noch immer länger dauert als auf der gesunden Seite, bis ich meine Maximalkraft entwickelt habe, dann weiß ich, da stimmt was nicht. Da gibt es eine zentrale Schmerzhemmung noch, da ist was anderes Zentrales oder ich erreiche es ganz einfach nicht. Das heißt, vorher ist die Maximalkraft vermindert und auch sozusagen die Zeit verlängert, dann wird die Maximalkraft schon erreicht und die Zeit ist noch immer verlängert. Also da ist dann noch nachzuarbeiten. Ja? Es gibt aber auch Tests, Sprünge, Einbeinsprünge etc. Also das muss angeschaut werden, aber auch sozusagen, was tut sich bei mir, wenn ich jetzt der Fußballer bin, in der Birne. Das muss ganz genau zusammenpassen.
Weil David Alaba hat eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere hinter sich. Er ist 31, kann man sagen, gefestigter Erwachsener. Es gibt Spieler wie, ich denke an den Hannes Wolf, hochtalentiert, schon mit 21, schwerst verletzt, hat sich nachher schwer getan, wieder Fuß zu fassen. Andere wie Xaver Schlager, durch den zweite schwere Knieverletzung, oder Sascha Kalajdzic, dritte schwere Knieverletzung. Weil es ist jedenfalls ein tiefer Karriereeinschnitt.
Ja. Ja, das stimmt. Ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn Österreich jetzt Europameister wird, sitzt der Alaba an der Bank und ist auch auf der Bank und ist auch im Team, das wäre für mich das klassische Karriereende. Was man in jedem Fall sagen kann, muss, ist, dass er sich als Tormann viel leichter tät. Weil wir wissen, es gibt Tormänner, Welttormänner, die über 40 sind und noch spielen oder gespielt haben. Ja. Da tut sich halt ein Spieler in seiner Position schwer. Und wenn die Reha nicht adäquat abgelaufen ist oder nicht so dass man halt wieder wirklich so spielen kann, wie man es gewöhnt ist, dann ist das Rerupturrisiko groß. Aber ich bin nicht sein Manager, sein Berater. Der wird schon wissen, was er tut, wenn dann Österreich nach der Europameisterschaft auch noch den Weltmeistertitel oder was erreichen will, werden wir schauen.
Also auch nach einer Kreuzbandplastik oder Kreuzbandnaht, je nachdem, das wissen wir nicht, wie der Abriss erfolgt ist, kann man jedenfalls wieder im Spitzensport Fuß fassen.
Ja, der Vorteil der Spitzensportler ist eben, dass sie, wie gesagt, sofort ihre Diagnose bekommen, sofort operiert werden und die Möglichkeit haben, sich auf die phasengerechte Rehabilitation zu 100% zu konzentrieren. Ja? Und wahrscheinlich wäre es das Sinnvollste, wenn dann in diesem Bereich in der Traumabewältigung die psychologisch-psychotherapeutische Seite, die Coaches und auf der anderen Seite die medizinische Seite in erster Linie beraten würden und nicht jetzt die Manager des Clubs, der Nationalmannschaft oder die 8 Millionen Bundestrainer oder Nationaltrainer in Österreich, die sich halt den David Alaba wünschen. Weil dann ist man natürlich als Spieler auch unter Druck, da halt sein Bestes geben zu wollen, aber das ist nicht immer das, was medizinisch richtig ist.
Druck ist mein Stichwort. Es ist ein Druck im Spitzensport, ist etwas, was man früher nicht so ein Thema war. Jetzt ist es eigentlich permanent durch die starke mediale Berichterstattung sicher auch und durch das viele Geld, das im Umlauf ist. Wenn man einen schweren Fehler gemacht hat, ein Eigentor verschuldet hat, oder ein anderes Beispiel, wenn man als letzter Elfmeterschütze antritt und einem die Nerven versagen, wird der öffentliche Druck enorm. Die Engländer sind da ein gutes Beispiel dafür. Beginnend ungefähr mit der Weltmeisterschaft in Italien 1990 hat sich so eine self-fulfilling prophecy fortgesetzt, dass bei jedem, meistens ist ein Achtel- oder Viertelfinale, dass die Engländer im Elfmeterschießen versagen. Nicht jedes Mal, aber doch immer wieder. Wie arbeitet man so etwas auf, wenn Sie jetzt hineinschlüpfen in die Haut von Gareth Southgate?
Ja. Ja gut, die Eigentore, die sind ja für diese EM irgendwie charakteristisch, ja. Aber diese Elfer, ich meine, er hat ja selber sozusagen seine persönliche Elfer-Tragödie erlitten 1996, wie sie in England gegen Deutschland gespielt haben und wie sie ausgeschieden sind. Das wäre der erste Titel nach 1966 gewesen, nach der WM. Und wahrscheinlich der erste klare Titel. Ja, ja, wir haben natürlich seine Statements dazu auch gelesen. Er hat jetzt Jahrzehnte dazu gehabt, für sich das aufzuarbeiten. Ja, das ist sicher sehr schwierig. Aber sie trainieren, in den Trainings üben sie Elferschießen. Aber jetzt nicht wie in einem kleinen Verein, wo halt am Schluss immer Elfer geschossen wird, schon in der Jugend weg, sondern systematisch wird auch die Situation aufgebaut, wie unter Matchbedingungen oder Finalbedingungen von mir aus, was ich, glaube ich, schwierig nachvollziehen kann. Ja? Aber die Leute haben Tests, durchlaufen Tests, wer ist am besten psychisch geeignet, wer kann es technisch am besten, etc., etc. Wie ist jemand sozusagen anzusprechen? Will einer lieber auf sich selbst fokussiert sein? Braucht jemand Unterstützung von extern, wie auch immer? Ein Schulterklopfen, fragen Sie mich nicht. Aber es ist klar, dass jetzt schon feststeht, wer die Elfer schießt. Und nicht so, wie es üblich ist, wer will den Elfer schießen beim WM-Finale oder was auch immer, oder in dem Fall beim Halbfinale, wer traut sich das zu? Und dann sagt der am wenigsten sozusagen sich durch, ich mache schon so auf der, oder der, jetzt wirst eingeteilt, sodass der Druck von den Spielerinnen und Spielern abgenommen wird. Weil Frauen haben das ja natürlich auch. Und man muss etwas sagen, diese ganze Psyche gibt schon sehr lange, diese mentalen Geschichten. Wir wissen es von unserem Skispringern früher in den 70er Jahren. Der Willi Bürstl hat immer das mentale und autogene Training mit denen gemacht. Aber zum Beispiel, das ist auch schon fast 20 Jahre her, in die Nationalmannschaft in Italien, und es ist ungefähr 20 Jahre, die 2-6 Weltmeister geworden ist, oder AC Milan, die hatten schon Mindrooms, wo die Biofeedback und weitere Methoden, mentale Techniken hatten, um sozusagen stabiler zu werden. Ja? Also um auch, hier geht es halt darum, dass bei den Engländern jetzt auch rausgefischt wird, wer psychologisch getestet wirklich der Stabilere ist. Also das finde ich eine ganz spannende Sache. Vor 2016 haben wir eine Arbeit, lustigerweise, in diesem Zusammenhang, publiziert zu mentalen Techniken, wie in Mannschaftssportarten von Top-Mannschaften in Österreich das Wissen um mentale Techniken und die Anwendung vorhanden ist. Und Über mentale Techniken haben praktisch alle Bescheid gewusst, aber die wenigsten haben diese tatsächlich aktiv angewandt. Das war für uns damals schon sehr interessant, ja. Und haben aber dann eigentlich auch geäußert, ja, das sollten wir eigentlich mehr anwenden. Also das ist, glaube ich, im Spitzensport, wo es wirklich kompetitiv wird und im professionellen Sport, etwas, was kein Add-on ist, sondern was elementar ist.
Jetzt habe ich mal gelesen, weil mir das auch nicht so bewusst war, dass Spitzensportler eigentlich von der Persönlichkeit her überangepasste Menschen sind, ja, die immer quasi Erwartungen erfüllen wollen, ja, und eigentlich Versagen sozusagen sich selber noch einmal schwerer ankreiden als vielleicht unser einer, der auch einen guten Job machen will, aber vielleicht sagt, okay, ist passiert, das für Spitzensportler schwieriger?
Das mag schon sein. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass die Einordnung, ich muss, wenn ich in einer Mannschaft spiele, auch wenn ich ein Topstar, viele Mannschaften, wenn Sie sich Frankreich zum Beispiel, die haben mehrere Topstars, die müssen sich einordnen, sonst funktioniert das Gefüge nicht. Die können sich besser anpassen. Ja? Erst so wirst du auch zu einem Spitzensportler. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es für diese Leute dann schwieriger ist. Also nicht, also nein zu sagen, ich bin jetzt, weiß nicht, der super, super Goalgetter in diesem Team. Jetzt ist dieses Elferschießen und ich sage jetzt, ja, da sind 80.000 Leute, die das jetzt von mir erwarten und zu Hause vielleicht auch noch 8 Millionen wie in Österreich. Ich traue mir in diesem Moment nicht. Das wird wahrscheinlich eine Lernphase sein und da sind uns wahrscheinlich die Engländer voraus, weil die ihre Leute motivieren. Wenn du da nicht kannst, dann haben wir noch 8 andere, die das vielleicht mögen und schon darauf getestet sind. Auf die Situation zu antizipieren, zu können, ist sicher auch etwas, was dich als, und das dann zugeben zu können, was dich als Persönlichkeit ausmacht.
Vielen Dank für
Ihre Zeit.
Das war der Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der Med Uni Wien.